Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sebastian Ehl am Mikrofon. Herzlich willkommen an diesem Abend des Tages der Deutschen Einheit.
Wir können die Zukunft nur gut gestalten, wenn wir uns auch über unsere Ängste und Sorgen nur mit Respekt voreinander austauschen. Wenn wir vor Augen haben, was jeder von uns mit seinen Erfahrungen beitragen kann, wenn wir um Lösungen konstruktiv ringen. Und das heißt, wenn wir bereit sind, uns auf Kompromisse einzulassen.
Angela Merkel beim zentralen Festakt heute mal in Kiel wegen der turnusgemäßen Bundesratspräsidentschaft, die zurzeit in Schleswig-Holstein liegt. Wir berichten gleich zu Beginn dieser Sendung über Offizielles, aber auch ganz Menschliches rund um die Einheitsfeierlichkeiten. Und dann geht es unter anderem auch noch um die US-Strafzölle, jetzt auch auf europäische Produkte, und um einen tödlichen Messerangriff in Paris. Am Ende der Sendung dann wie immer alles Wichtige vom Sport und unsere Reihe Hintergrund ab 18.40 Uhr beschäftigt sich heute natürlich auch mit der deutsch-deutschen Geschichte und steht unter dem Titel Götterdämmerung im Zentralkomitee, Tonprotokolle aus der Wendezeit.
Eines Tages wird hier wieder zusammengefügt werden, was in diesem Teil der Welt im wohlverstandenen Interesse aller zusammengehört.
Lang ist sie her, diese viel zitierte Aussage Willy Brandts. Und in jedem Jahr, mindestens am 3. Oktober, fragt sich die ganze Nation, ob das denn auch schon wirklich zusammengewachsen ist, was da zusammengehört. Oder ob die Mauer in den Köpfen nicht doch noch höher und fester steht, als es den meisten lieb ist. Glückliche Familienzusammenführungen auf der einen Seite, schmerzhafte Brüche in vielen Biografien auf der anderen und dazwischen jede Menge Graustufen, fast 3 Jahrzehnte Licht und Schatten. Nachdenkliche Worte so auch heute beim offiziellen Festakt in Kiel. Von dort meldet sich unser Landeskorrespondent Johannes Kulms.
Der ökumenische Festgottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit ist zu Ende. Und Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel gehen direkt auf die wartenden Menschen am Absperrgitter zu. Beide scheinen dieses kleine Bad in der Menge zu genießen. Selfies werden gemacht, Autogramme geschrieben und viele Hände geschüttelt. Auch bei einer Gruppe von Jugendlichen kommen Steinmeier und Merkel vorbei. Die jungen Leute freuen sich darüber, dass die Mauer gefallen ist und die Einheit gefeiert wird. Doch ein Thema sei ihnen eben wichtiger, sagt ein Junge.
Klimaschutz ist sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja unsere Zukunft und auch die Zukunft der nächsten Generation ja noch irgendwie retten. So. Und wenn da jetzt da nichts gegen unternommen wird, dann wird es immer wärmer und das ist auch nicht gut.
Auch 2006 hat das Einheitsfest in Kiel stattgefunden. Für Angela Merkel war es damals die erste Teilnahme als Bundeskanzlerin. Doch damals gab es weder die Klimabewegung Fridays for Future noch die Serie von Wahlerfolgen der AfD, die sich gerade im Osten gerne als Kümmererpartei für die Menschen vor Ort gibt. 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer stellt Merkel heute fest:
Die staatliche deutsche Einheit, sie ist vollendet. Die Einheit der Deutschen, ihr Einigsein, das war am 3. Oktober 1990 noch nicht vollendet und das ist es bis heute nicht.
In der DDR habe der Staat seinen Bürgern viele Grenzen gesetzt. Doch manchmal sei es für die Bevölkerung auch bequem gewesen, auf eben jenen Staat zu zeigen, wenn etwas nicht gelaufen sei. Auch sie selber sei als DDR-Bürgerin immer wieder in diese Falle getappt, wie Merkel sagt.
Umso wichtiger ist es, präzise darüber nachzudenken, wie das Verhältnis von Bürger und Staat heute, das heißt unter den Bedingungen von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, aussieht. Denn ich beobachte, dass auch heute manche, und zwar in ganz Deutschland, die Ursache für Schwierigkeiten und Widrigkeiten vor allem und zuerst beim Staat und den sogenannten Eliten suchen. In ihrer Betrachtung steht der Staat dabei mehr oder weniger synonym für eine abgehobene Obrigkeit, verbunden mit sogenannten Eliten in der Politik, den Medien, der Wirtschaft, der Wissenschaft, denen man sowieso nichts glauben könne und die dem Einzelnen irgendwie nur im Wege seien.
Ein solches Denken aber führe ins Elend, sagt Merkel und mahnt an, dass niemand, der öffentlich Verantwortung übernimmt, um Leib und Leben fürchten dürfe. Die CDU-Politikerin wirbt in ihrer 20-minütigen Rede dafür, offen, lebendig und kontrovers zu diskutieren, aber immer im Rahmen des Grundgesetzes. Eine Demokratie ohne das Engagement der Demokraten und jener, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen, sei zum Scheitern verurteilt.
Und niemals darf konkretes politisches Handeln, sei die Enttäuschung darüber auch noch so groß, als Legitimation dafür akzeptiert werden, andere wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung auszugrenzen, zu bedrohen oder anzugreifen.
Der einstündige Festakt in jener Halle, in der sonst die Handballer vom THW Kiel auf Torejagd gehen, kommt weitestgehend bunt daher. Wie auch beim Bürgerfest nutzt der Gastgeber Schleswig-Holstein die Bühne zur Eigenwerbung. Zu hören und zu sehen sind viele Moins, Strände und glücklich wirkende Menschen. All dies überschrieben mit dem Slogan Mut verbindet. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther fordert in seiner Rede dann auch mehr Mut, um Herausforderungen wie die Digitalisierung oder den Klimaschutz anzupacken. Aber auch bei Diskussionen gegenzuhalten, in denen unser System schlecht gemacht wird. Andererseits gelte es aber auch, andere Menschen nicht gleich wegen ihrer Meinung zu diskreditieren, so CDU-Mann Günther.
Und das gilt gerade mit Blick auf die Menschen in Ostdeutschland. Ihre Lebensläufe und biografischen Brüche in zwei aufeinanderfolgenden Diktaturen sind seit der Wende vielfach zu wenig berücksichtigt worden. Hier wünsche ich mir Sensibilität und Verständnis auf westdeutscher Seite. Die Ostdeutschen hatten es nach dem Zweiten Weltkrieg ungleich schwerer. Für den Osten gab es nach 1945 keinen Marshallplan und zusätzlich einen gewaltigen Industrieaderlass, weil die Sowjetunion sich ihre Reparation aus der DDR holte.
Hunderttausende Besucherinnen und Besucher nutzen das zweitägige Bürgerfest dagegen zum Bummel am Ostseeufer. Wie auf einer Perlenkette reihen sich dort Zelte und Buden aneinander. Allen voran auf der Ländermeile, wo sich die 16 Bundesländer mit Gastronomie, aber auch Wirtschaftsprodukten präsentieren. Familie Latz hat es bis dahin nicht geschafft. Es sei dort einfach ein bisschen zu voll gewesen. Aber der Stand des Bundesrats hat ihm gefallen. Herr Latz stammt aus Schleswig-Holstein, Frau Latz aus Mecklenburg-Vorpommern.
Also wir feiern unsere Vereinigung sozusagen.
Frau Latz erinnert sich an ihre ersten Reisen nach dem Mauerfall. Es sind Geschichten, die nach Klischees klingen, aber bei Ihnen an diesem sonnigen 3. Oktober in Kiel vor allem für Lachen sorgen.
So, und ich gebe auch zu, als ich das erste Mal in Lauenburg, sozusagen in Schleswig-Holstein war, war es ein Erlebnis, bei Aldi zu stehen und einen Berg Bananen zu sehen. Mir ist schlecht geworden, nur weil ich es nicht kannte. Man kann es nicht glauben, aber es ist so.
Aus Kiel Johannes Kulms über die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Und den nehmen wir natürlich auch in den Blick in unserem Kommentar, gleich nach den 19 Uhr Nachrichten hier bei uns im Deutschlandfunk. In Paris ist es heute Mittag zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Ein Mann hat im Gebäude des Polizeipräsidiums der französischen Hauptstadt mehrere Polizisten mit einem Messer attackiert und 4 von ihnen getötet. Daraufhin wurde der Täter selbst erschossen. Ein terroristischer Hintergrund scheint nach ersten Erkenntnissen und Äußerungen des zuständigen Präfekten aber wohl zumindest unwahrscheinlich. Zum Stand der Ermittlungen aus Paris, Martin Bohne.
Die Bluttat hat sich in der Mittagszeit in der Polizeipräfektur von Paris ereignet. Ein Angestellter stach mit einem langen Keramikmesser nacheinander auf mehrere seiner Kollegen ein. 4 Beamte, eine Frau und 3 Männer wurden dabei getötet. Eine weitere Person soll mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden sein. Der Täter selbst wurde noch im Gebäude des Polizeipräsidiums von Polizeibeamten erschossen. Loïc Travers von der Pariser Polizeigewerkschaft schildert im Rundfunk das, was er über den Tathergang in Erfahrung bringen konnte. Der mutmaßliche Täter hat in seinem Büro angefangen und ist dann durch weitere Bereiche des Gebäudes gezogen. Das Gebiet um das Präsidium in direkter Nähe der Kathedrale von Notre-Dame wurde abgeriegelt, die nahegelegene Metrostation Cité geschlossen. Psychologen kümmern sich um die traumatisierten Kollegen. Der Vorfall hat die gesamte politische Führung des Landes alarmiert. Nach dem Innenminister und dem Premierminister war auch Präsident Macron bereits in der Polizeistation, um den Mitarbeitern seine Unterstützung und seine Solidarität zu bekunden. Die Nationalversammlung hat eine Schweigeminute abgehalten. Justizministerin Nicole Belloubet. Ich möchte den Mitarbeitern in der Polizeipräfektur versichern, dass sie sich in dieser extrem schmerzlichen Situation auf unsere volle Unterstützung verlassen können. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittler gehen aber derzeit eher von einem internen Konflikt aus. Ein terroristisches Motiv wird aber noch nicht ausgeschlossen. Loïc Travers von der Pariser Polizeigewerkschaft über den mutmaßlichen Täter. Ist das jemand, der durchgedreht ist, oder steckt etwas anderes dahinter? Wir wissen es noch nicht. Der Täter jedenfalls arbeitete in der Verwaltung der Polizeistelle und das seit mehr als 20 Jahren. Er hat absolut keine Probleme bislang bereitet, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Andere Zeugen berichten allerdings, dass der 45-jährige Täter im Streit mit seinen Vorgesetzten gelegen hatte. Die Polizei hat mittlerweile mit der Durchsuchung der Wohnung des Täters begonnen.
Tödliche Messerattacke im Polizeipräsidium aus Paris, berichtete Martin Bohne. Was haben spanische Oliven, schottischer Whisky, französischer Käse oder deutsche Kameralinsen gemeinsam? Sie alle stehen auf einer Liste mit vielen weiteren Produkten aus der Europäischen Union, für die die USA Strafzölle angekündigt haben, und zwar 25%. Dazu kommen etwas niedrigere Zölle auf die Einfuhr europäischer Flugzeuge. Vor allem Airbus ist davon betroffen. Vorausgegangen war ein Streit über Airbus-Subventionen. Erste Reaktionen aus Brüssel fasst Astrid Korall zusammen.
Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatte schon vor wenigen Tagen eine Mahnung Richtung Washington geschickt. Sollten die USA Strafzölle auf Produkte aus der EU verhängen, sei diese bereit, dasselbe zu tun.
If they decide to impose authorized countermeasures, the EU is ready to do the same.
Doch US-Präsident Donald Trump ließ sich von solchen Aussagen nicht abhalten und kündigte Strafzölle in Milliardenhöhe an. Was ein Sprecher der EU-Kommission heute bedauerte. Er erklärte, unter den Auswirkungen würden am meisten die amerikanischen Verbraucher und Unternehmen leiden.
The European Union regrets that the United States appears to have taken the decision to impose additional tariffs on EU exports. This is a move that will first and foremost hit US consumers and companies.
Allerdings, die Welthandelsorganisation WTO hat nicht nur befunden, dass europäische Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus unerlaubt waren und die USA deswegen Strafzölle verhängen dürfen, sondern auch, dass auf der anderen Seite Subventionen für den US-amerikanischen Flugzeughersteller Boeing unzulässig sind. Deshalb hat auch die EU Strafzölle gegen die USA im Wert von rund 11 Milliarden Euro beantragt, worüber die WTO im kommenden Jahr entscheidet. An das Recht, bald Gegenmaßnahmen ergreifen zu dürfen, erinnerte heute der Sprecher der EU-Kommission.
In the parallel Boeing case, the EU will in some months equally be granted rights to impose countermeasures against the United States.
Die USA haben auch schon festgelegt, auf welche Produkte die zusätzliche Abgabe erhoben werden soll. Zum Beispiel auf Flugzeuge, Kaffee, Werkzeuge und Wein. Betroffen davon sind vor allem Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien. Für den grünen Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer hat die US-Seite ihre Strafzölle so kalkuliert, dass sie möglichst innerhalb der EU Spaltungswirkungen haben sollen. Und der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange von der SPD, nannte Trumps Entscheidung eine unverhältnismäßige Maßnahme.
Im Grunde muss man jetzt verhandeln und nicht so ein Tic-Tac-Spiel machen, weil das führt nur zu einer Eskalation.
Strafzölle aber machen mögliche Verhandlungen nicht leichter. Im Gegenteil, meint der Sprecher der EU-Kommission. Es würde komplizierter, im eigentlichen Streit über Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing eine Lösung zu finden.
This is a move that will make efforts towards a negotiated settlement more complicated.
USA und Europäische Union streiten über Handelszölle. Das war der Bericht von Astrid Korall. Die deutsche Kapitänin Carola Rakete hat es auf europäischer Bühne zu einiger Berühmtheit gebracht. Die einen feiern sie als mutige Streiterin für Menschenrechte und Lebensretterin auf hoher See. Die anderen beschimpfen die Kapitänin der Sea-Watch als Kriminelle und als Komplizin von Schlepperbanden. Heute hat sich Carola Rakete mal wieder kritisch zu Wort gemeldet zum europäischen Verhalten gegenüber Bootsflüchtlingen und hat sich dafür einen ganz besonderen Ort ausgesucht, nämlich den Innenausschuss des Europaparlaments. Aus Brüssel dazu Malte Pieper.
Thank you. Das entscheidende Bild dieser Anhörung entstand am Ende des rund 10-minütigen Vortrags von Carola Rakete. Der Großteil der Abgeordneten erhob sich von den Plätzen, stehenden Applaus für die 31-Jährige, die im Sommer vorübergehend in ein italienisches Gefängnis gewandert war. Weil sie sich über den Willen des damaligen Innenministers Salvini hinwegsetzte und nach wochenlangem Warten auf See mehr als 50 Migranten in den Hafen von Lampedusa fuhr. Dort wurden wir empfangen, als ob wir die Pest an Bord hatten, erinnert sich Rakete.
I was received as if I was driving a ship carrying the pest, rather than a humanitarian ship with vulnerable and exhausted people on board.
Rakete nimmt ihre Zuhörer mit zurück in jene Wochen auf See. Es waren immer wieder unvorstellbare Szenen, die wir auf dem Meer erlebten, sagt sie mit teils stockender Stimme. Eines Tages seien sie auf zahlreiche leblose Körper im Wasser gestoßen.
Martin,
einer unserer ehrenamtlichen Helfer und dreifacher Vater, zog den Körper eines Kleinkindes aus dem Wasser. Es war, als ob er den Tod nicht akzeptieren konnte. Er hörte nicht auf, für das Kind zu singen, es im Arm zu wiegen, als ob es noch am Leben wäre.
Es ist still im Sitzungssaal des Europaparlaments. Man kann eine Stecknadel fallen hören, als Rakete von diesen Wochen auf See erzählt. Es ist aber auch still, als sie folgende Frage formuliert. Eine Frage, die man getrost als Anklage gegen die europäische Migrationspolitik lesen kann.
Ich bekam eine ganze Menge ungewollter Aufmerksamkeit, eine ganze Menge Einladungen, Ehrungen aus verschiedenen europäischen Ländern, nachdem wir im Hafen angekommen waren. Aber wo waren Sie alle, als wir auf allen möglichen Kanälen um Hilfe baten? Wo waren Sie, als auf die Bitte nach einem sicheren Hafen immer nur die Antwort Tripolis kam?
Also die Hauptstadt des bürgerkriegserschütterten Libyen. Als Seenotretterin Rakete schließlich fertig ist und die Abgeordneten sich zu Wort melden, passiert dann genau das, was viele im Vorfeld erwartet hatten. Es wird zugespitzt, es wird polemisch, es tun sich die Gräben auf, die sich inzwischen bei fast jeder Diskussion zur Flüchtlingspolitik auftun. Als sich beispielsweise der Belgier Tom van den Driessche vom rechtspopulistischen Vlaams Belang an Rakete wendet.
U respekteert de wet niet.
Sie respektieren einfach die Gesetze und den Rechtsstaat nicht. Sie wählen stattdessen den Weg der Gewalt. Sie sind Teil eines kriminellen Netzwerkes. Sie sind Handlanger der Menschenschmuggler. Deshalb gehören sie nicht hierhin, sondern in eine Gefängniszelle.
Worauf es den jungen Grünen Erik Marquardt, der selbst schon auf Rettungsschiffen war, kaum mehr auf seinem Stuhl hält.
Ich wollte mich ganz kurz an die Kollegen wenden, die meiner Meinung nach widerliche Statements gebracht haben. Dass ich sehr hoffe, dass sie niemals in Seenot sein müssen. Und dass ich aber glaube, dass wenn Sie mal in Seenot sind, dass Sie sich sehr freuen werden, dass es Menschen wie Carola Rakete gibt.
Ein müdes Lächeln erntet der Grüne dagegen nur von seinem AfD-Kollegen Nikolaus Fest.
Gleich ein Wort an Herrn Marquardt. Ich habe nicht die Absicht, in einem Schlauchboot nach Libyen zu fahren. Insofern danke für Ihre Besorgnis, aber ich werde wahrscheinlich in nächster Zeit nicht in Seenot geraten.
So ging das immer mal wieder hin und her, ohne dass es einen echten nach vorne blickenden Austausch gab. Nächster wichtiger Termin für den Umgang mit aus Seenot Geretteten ist der kommende Dienstag. Dann will Bundesinnenminister Seehofer ein Bündnis mehrerer Staaten präsentieren, die künftig Migranten nach festen Quoten in Europa verteilen. Bislang sieht es allerdings nicht so aus, als ob überhaupt mehr als ein Drittel der EU da mitmachen wird.
Die deutsche Kapitänin Carola Rakete spricht im Europaparlament, Malte Pieper berichtete. Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von Menschen gestärkt, die im Internet Opfer von rechtswidrigen Beleidigungen oder Hasskommentaren werden. Online-Dienste wie Facebook können zum gezielten Aufspüren und Löschen bestimmter Inhalte gezwungen werden. Hintergrund ist der Fall der früheren österreichischen Grünen-Politikerin Eva Glawischnik. Aus Wien dazu Clemens Fehrenkotte.
Es sei ein historischer Erfolg für den Persönlichkeitsschutz gegen Internetgiganten, freute sich Eva Glawischnik nach der Urteilsverkündung. Der Richterspruch biete für alle Menschen, die im Netz beleidigt würden oder über die Übles geschrieben werde, eine klare Hilfestellung. So hätten die Richter am Europäischen Gerichtshof keine Einwände gegen eine weltweite Löschung der Kommentare auf Facebook. In ihrem Fall habe sie zwar zuvor ein Blocken der Hasspostings in Österreich gegenüber dem Internetriesen erwirken können, durch Umwege über andere Länder seien diese aber noch im Netz gewesen. Die EU trete mit diesem Urteil des Gerichtshofs in Luxemburg selbstbewusst gegen Facebook und andere Internetriesen auf, sagte die ehemalige Grünen-Chefin in Wien. Deren Anwältin Maria Windhager betonte gegenüber dem ORF, das Urteil gelte für alle Plattformen, etwa auch für Twitter, Instagram oder YouTube. Die Entscheidung des EuGH bedeute eine, Zitat, ganz deutliche Stärkung im Kampf gegen Hass im Netz.
Ich glaube, es geht weniger darum, dass die Hasspostings weniger werden dadurch, sondern vielmehr, dass das Bewusstsein dafür steigt, dass wir uns dagegen wirklich auch erfolgreich wehren können.
Vor 3 Jahren hatte die ehemalige Grünen-Chefin eine Musterklage angestrengt, nachdem auf einer Facebook-Seite, auf der neben ihrem Foto ein Text mit der Überschrift Grüne, Mindestsicherung für Flüchtlinge soll bleiben, zahlreiche Hasskommentare eingestellt worden waren. Vor österreichischen Gerichten hatte sich die damalige Chefin der Grünen durchsetzen können, allerdings leitete der oberste Gerichtshof in Wien den Fall zur Überprüfung an den Europäischen Gerichtshof weiter. Glawischniks Anwältin Maria Windhager.
Aus der betroffenen Perspektive ist es in Wahrheit unzumutbar, ein jahrelanges Verfahren durch alle Instanzen führen zu müssen, um gegen so einen Hass im Netz vorgehen zu können. Für den Betroffenen ist es das Allerwichtigste, dass der Inhalt schnell gelöscht wird.
Es sei grundsätzlich so, dass unverzüglich reagiert werden müsse. Es werde allerdings den Plattformbetreibern eine gewisse Reaktionszeit zugebilligt, wenn es sich um strittige Fragen handle. Aber im Prinzip müsse, so die Anwältin abschließend, nach der gängigen Rechtsprechung in Österreich binnen 3 bis 5 Tagen reagiert werden.
Aus Wien berichtete Clemens Fehrenkotte. Und damit noch einmal zur Innenpolitik, genauer nach Sachsen, wo sich zurzeit ein mögliches Regierungsbündnis zusammenfindet, einen Monat nach der Landtagswahl. Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU spricht seit 3 Wochen mit dem bisherigen Partner SPD und mit den Grünen. Gerade sind die Sondierungsgespräche zu Ende gegangen, beobachtet von unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau. Wie sieht das Ergebnis aus?
Also da war viel von Einigung, von gemeinsamen Zielen die Rede, von einer guten Basis bei allen 3 Parteien angesichts dessen, worum es hier geht in Sachsen nach diesem starken AfD-Ergebnis bei der Wahl vor gut einem Monat. SPD-Chef Martin Dulich, die SPD hatte heute eingeladen zu den Sondierungsgesprächen, drückte das so aus.
Was wir vor uns haben, ist ja vor allem, dass wir neues Vertrauen bekommen. Denn die Spaltungen, die wir in dieser Gesellschaft erleben, brauchen Kitt. Und wir sind Vorbild. Wir sind mit dafür verantwortlich, dass es einen gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder gibt.
Die Verhandlungsteams von CDU und SPD empfehlen ihren Parteigremien die Annahme dieses Sondierungspapiers, um Koalitionsgespräche aufzunehmen. So ist es. Und bei den Grünen ist es etwas komplexer. Da muss am Ende sogar ein Landesparteitag zusammenkommen. Und dazwischen sind noch 2 weitere Parteigremien geschaltet. Und dort habe man jetzt gute Argumente für eine Aufnahme von Koalitionsgesprächen. So äußerte sich der grüne Fraktionsvorsitzende Wolfram Günther.
Was waren denn die thematischen Knackpunkte bei diesen Sondierungsgesprächen? Welche Kompromisse hat es da gegeben?
Also es hat viele Sachen gegeben, wo man sich einig war. CDU und SPD regieren ja schon zusammen. Zum Beispiel, man will mehr ÖPNV, man will die Bildung verbessern. Vieles soll verbessert werden natürlich. Aber man hat sich darauf geeinigt, dass die Bezahlung zum Beispiel verbessert werden soll durch eine höhere Tarifbindung. Ein Herzenswunsch der SPD. Sachsen ist da bisher bundesweit ganz hinten und das führt eben hier zu niedrigen Löhnen im Vergleich. Ein Knackpunkt bisher, das gemeinsame längere Lernen nach Klasse 4. Das lehnt die CDU ja bisher ab. Es gibt da eine strikte Trennung. Im Moment liegt ein Volksantrag dazu im Landtag vor, den die SPD, die Grünen und die Linken unterstützt haben. Und die 3 Sondierer, also auch die CDU, die wollen nun, Zitat, in möglichen Koalitionsverhandlungen einen Weg erarbeiten, wie das Anliegen des Volksantrages zur Einführung von Gemeinschaftsschulen im leistungsfähigen sächsischen Schulsystem integriert werden. Also mehr Platz für Gemeinschaftsschulen, wie genau das dann aussehen wird, ist natürlich jetzt noch offen. Aber der größte Knackpunkt, das war eigentlich bisher die Energie- und die Umweltpolitik. Da waren die CDU und die Grünen weit, weit auseinander. Die CDU hat hier sehr lange an der Braunkohle festgehalten, wäre am liebsten gar nicht ausgestiegen. Und hier muss man sagen, gibt es wirklich einen Paradigmenwechsel. Man orientiert sich an den Klimazielen von Paris und den Deutschen für das Jahr 2030. Und gemeinsam mit dem beschlossenen Braunkohleausstieg führt das ganz automatisch dazu, dass erneuerbare Energien stark ausgebaut werden müssen, wenn man in Sachsen weiter Energieland bleiben will. Auch das hatte die CDU bisher stark gebremst, den Ausbau erneuerbarer Energien. Und im Sondierungspapier steht jetzt, man wolle ein Ausbauziel für erneuerbare Energien, ein Beteiligungs- und Akzeptanzmanagement für Bürgerinnen und Bürger und Kommunen sowie eine Wasserstoffstrategie. Und dazu gehört auch, dass 2 noch von der Zerstörung durch den Braunkohleabbau bedrohte Dörfer erhalten bleiben. Auch das ist ein wichtiger Punkt, ohne den das Sondierungspapier bei den grünen Basis wohl keine Chance gehabt hätte. Ein wichtiger Knackpunkt auch der Umgang mit der Polizei. Da klagen die Grünen derzeit gemeinsam mit den Linken vor dem Sächsischen Verfassungsgerichtshof gegen das vor wenigen Monaten beschlossene Polizeigesetz von Schwarz-Rot, also den jetzt möglichen potenziellen Partnern. Und hier einigt man sich darauf, dass man 700 weitere Polizisten einstellen will. Man will eine modernere Polizei. Die sächsische Polizei gerät ja immer wieder durch eine Nähe nach rechts in die Kritik. Nun will man ein modernes Leitbild für die Polizei, das sich Demokratie und Transparenz verpflichtet, wobei hier auch sicher noch Spielraum bei der Ausformulierung ist. Geblieben sind eben in diesem Papier auch eine ganze Reihe von Dissenspunkten, über die dann eben gegebenenfalls in Koalitionsverhandlungen verhandelt werden müsste.
Sie haben die Besonderheit angesprochen, die Zustimmung der Grünen mal vorausgesetzt. Wie geht's denn dann weiter mit den konkreten Koalitionsverhandlungen?
Genau, das ist jetzt so, bei CDU und SPD müssen jeweils nur Parteigremien entscheiden. Das wird in der kommenden Woche der Fall sein. Die Empfehlung ist da sehr klar. Bei den Grünen ist es ein etwas längeres Verfahren. Da kommen 2 Parteigremien zusammen und dann am Samstag in einer Woche, da ist der Landesparteitag in Leipzig und dort wird dann die Basis über eine mögliche Aufnahme entscheiden.
Ein Kenia-Bündnis in Sachsen wird also konkreter. Das war Bastian Brandau live aus Dresden. Und damit kommen wir zum Sport. Nach 2 durchwachsenen Tagen in der Fußball-Champions League steht heute der 2. Spieltag der Europa League an. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Unter welchen Vorzeichen gehen denn die 3 deutschen Vereine in ihre Spiele heute Abend?
Beim VfL Wolfsburg sind das gute Vorzeichen. Die Wolfsburger sind in der Bundesliga noch unbesiegt, während Gegner Saint-Étienne schlecht in die Saison gestartet ist. Zum Gegner hat aber manch ein Wolfsburger Spieler eine besondere Beziehung, wie Jörg Tegelhütter berichtet.
Für Oliver Glasner ist das erste Auswärtsspiel in der Europa League als Trainer des VfL Wolfsburg nach eigener Aussage nichts Besonderes. Für Joshua Gilavogi hingegen ist es eine emotionale Reise in die Vergangenheit. Der VfL-Kapitän ist in Saint-Étienne aufgewachsen und wurde bei dem französischen Traditionsclub und Rekordmeister zum Profi. Und Gilavogi weiß, was die Niedersachsen erwartet. Ein angeschlagener Gegner, der in der Liga derzeit nur Vorletzter ist, aber von rund 26.000 heißblütigen Fans unterstützt wird. Glasner hat angekündigt, auf Sieg zu spielen. Mit einem weiteren Erfolg würde der VfL einen großen Schritt in Richtung Zwischenrunde machen. Verzichten müssen die Wolfsburger dabei auf Admir Mehmedi. Der Schweizer Stürmer blieb wegen Adduktorenproblemen zu Hause.
Jörg Tegelhütter mit dem Vorausblick auf das Spiel Saint-Étienne gegen Wolfsburg. Zum Glück nicht zu Hause, das denkt vielleicht der ein oder andere Fan von Borussia Mönchengladbach. Denn die Heimbilanz ist in diesem Jahr ziemlich schlecht. Der Tiefpunkt war sicherlich das 0:4 im ersten Gruppenspiel in der Europa League gegen Wolfsberg, dem dritten der österreichischen Liga. Heute sind die Gladbacher aber zu Besuch, und zwar bei Başakşehir Istanbul. Uli Schäfer.
Das Debakel gegen Außenseiter Wolfsberg zum Auftakt der Europa League hat Gladbach mit im Gepäck und es wiegt schwer. Die Borussen müssen deshalb heute in Istanbul unbedingt punkten, am besten dreifach, um sich weiter Hoffnungen machen zu können, die K.O.-Runde zu erreichen. Das Selbstvertrauen ist nach zuletzt 2 Siegen in der Bundesliga groß und auch die gute Auswärtsbilanz stimmt Gladbach positiv. Başakşehir Istanbul hat zwar nicht so einen klangvollen Namen wie Galatasaray, Fenerbahce oder Beşiktaş, doch Başakşehir ist türkischer Vizemeister und eng verbunden mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Der Club hat viel Geld, aber kaum Tradition und wenig Fans. Im Schnitt kommen in der Super League nur 5.000 Zuschauer in das Fatih Terim Stadion. Heute werden allein knapp 2.000 Fans von Borussia Mönchengladbach dabei sein.
Und noch mehr Fans reisen von Frankfurt nach Portugal, denn Eintracht Frankfurt trifft auf Guimarães. Das ist das Duell der beiden Teams, die ihr erstes Spiel in der Gruppe verloren haben. Und Eintracht-Trainer Adi Hütter scheint Respekt vor der Aufgabe heute Abend zu haben.
Wird sicherlich kein einfaches Spiel. Natürlich wollen wir hier gewinnen, wissen aber, dass wir auch 90 Minuten ein sehr, sehr gutes Spiel brauchen, um 3 Punkte mitzunehmen.
Verzichten muss Frankfurt dabei auf den Stammtorhüter Kevin Trapp. Der hat sich im letzten Bundesligaspiel gegen Union Berlin schwer an der Schulter verletzt und fällt bis zum Jahresende aus. Anpfiff ist um 21 Uhr bei Frankfurt. Gladbach und Wolfsburg spielen bereits gleich um 18.55 Uhr. Experimente mit Testosteron, Infusionen mit verbotenen Substanzen und dann noch die Manipulation von Akten. Wegen dieser Vergehen wurde gerade erst Alberto Salazar, US-Trainer von diversen Weltmeistern und Olympiasiegern, gesperrt. Nun gibt es auch gegen den marokkanischen Leichtathletikverband schwere Vorwürfe. Mal wieder. Und die hat recherchiert die AD-Doping-Redaktion in Person von Sebastian Krause.
Schwere Dopingvorwürfe stehen gegen die Läufernation Marokko im Raum. Und was Informanten und Insider der ARD-Dopingredaktion berichten, klingt unglaublich. Ein ehemaliger Topläufer, der als Doper überführt und gesperrt wurde, trainiert jetzt Nachwuchsathleten. Ein anderer Trainer verabreicht seinen Läufern sogar Dopingmittel. Ein Apotheker liefert weiter Dopingpräparate, obwohl seine illegalen Geschäfte von den Behörden angeblich unterbunden worden sind. Und sogar Dopingvertuschung durch den marokkanischen Leichtathletikverband, sagt Insider Hussein Benzraigenat, inzwischen Trainer in Katar.
Der marokkanische Verband macht das so. Vor internationalen Wettkämpfen führt er Dopingtests durch. Und wenn jemand gedopt ist, nehmen sie ihn aus dem Kader, sagen, du machst eine Pause, damit du nicht bei der Kontrolle auffliegst. Gesperrt werden sie nicht.
Läuft es in Marokko tatsächlich so wie nach dem Muster des Staatsdopingsystems der DDR? Auf schriftliche Fragen zu den Vorwürfen kommt vom marokkanischen Verband keine Reaktion. Und auch ein Franzose wird von einem Insider belastet, Dopingmittel aus Marokko bezogen zu haben. Mohad Amdouni, Europameister über 10.000 Meter. Auf Anfrage streitet Amdouni die Vorwürfe ab, konkrete Fragen beantwortet er nicht. Der Leichtathletik-Weltverband teilt mit, sich mit den neuen Erkenntnissen zu befassen.
Sebastian Krause über den umfangreichen Dopingverdacht gegen den marokkanischen Leichtathletikverband. Mehr Sport dann um 19.10 Uhr, dann allerdings angesichts des Feiertags mit dem Fokus auf die Frage, wie vereinigt ist der deutsche Sport 30 Jahre nach dem Mauerfall?
Soweit das Sporttelegramm von und mit Maximilian Rieger. Und damit geht diese Ausgabe der Informationen am Abend auch schon zu Ende. Am Mikrofon bedankt sich fürs Zuhören und für Ihr Interesse Sebastian Ehl.